so wie ich Escort mache, hängt das irgendwie ja, miteinander zusammen, das Reden und Ficken.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cheeks Talks, dem Sexual Wellness Podcast. Gemeinsam treffen wir hier Menschen, die sich für den selbstbestimmten Umgang mit Sexualität einsetzen und können hoffentlich so einiges von ihnen lernen. Ich treffe heute Pascal. Pascal arbeitet seit über 10 Jahren als Escort, hat in einer eigenen Kolumne über seine Erfahrungen geschrieben, in seinen Studienzeiten auch mal ein Porno gedreht, für die Escort-Plattform Olala selbst einen Podcast produziert, Sexpartys organisiert und verschiedenste Beziehungsmodelle ausprobiert. Man kann also guten Gewissens sagen, Pascal kennt sich aus in der Industrie. Und wir freuen uns sehr darauf, ihm viele neugierige Fragen stellen zu dürfen. Willkommen bei Cheeks, Pascal.
Hallo.
Ich weiß ja jetzt schon ein paar Sachen über dich. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber normal im Alltag kennenlernen würden und ich dich nach deinem Beruf frage, wie würdest du den beschreiben?
Ist erstmal die Frage, ob ich überhaupt davon erzählen würde, so direkt. Mhm. Aber ich meine, ich gehe offen damit um, aber es ist ja auch nicht für jeden Menschen interessant. Ich mache ja auch noch andere Dinge als nur Escort. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es sich interessieren könnte, würde ich wahrscheinlich dann doch ziemlich straight sagen, dass ich als Escort arbeite und dass irgendwie da eigentlich eine ziemliche Berufung drin sehe, also vielleicht mehr als Beruf, ne? Menschen irgendwie schöne Situationen zu kreieren, aus denen die irgendwie happy hervorgehen, so vielleicht mal so ganz grob.
Und war das aber schon immer so, dass du relativ offen damit umgegangen bist? Oder hat sich das bei 10 Jahren, ist eine lange Zeit, da stelle ich mir vor, hat sich für dich auch viel entwickelt? Warst du von Anfang an damit ziemlich offen oder hat sich das dann erst so eingestellt?
Ja, also ich war dann 22, glaube ich. Also es ist eigentlich schon auch über 10 Jahre mache ich das. Und wir haben das damals zu dritt angefangen. Es war noch mein bester Freund und mein Bruder. Und wir haben in der Zeit alle im selben Haus gewohnt und das waren irgendwie so Sommersemesterferien und irgendwie habe ich über ein befreundetes schwules Pärchen habe ich eine Plattform gesehen, wo man sich einfach ein Profil machen konnte und dann ist man's quasi und ich fand das sofort irgendwie spannend und dann sind die beiden dann nachgezogen und haben es auch ausprobiert und und dann war das also so im Freundinnenkreis war das immer schon in dem Sinne offen dann kommuniziert. Wobei man sagen muss, jetzt nach so dann den Jahren an Erfahrung und auch mit Kolleginnen in dem Sinne, mit denen ich dann auch mal gearbeitet habe oder so, muss man leider auch sagen, kulturell gesehen oder ja, das kulturelle Gewissen in dem Sinne lässt es Männern mehr zu, das einfach sagen zu können, ohne halt am Ende die Schlampe zu sein oder so. Also deswegen ist eigentlich, wenn ich sage, ich bin Escort, dann denken die meisten dann irgendwie, ach ja, super, erzähl mal und bla bla bla. Und das geht Freundinnen, die das machen, oft halt nicht so. Und, leider.
Ich finde es super spannend, dass auch dein Bruder sich da ausprobiert hat. Da habe ich mich gefragt, ob ihr in einem besonders liberalen Haushalt aufgewachsen seid. Oder sagst du vielleicht genau das Gegenteil? Hattet ihr da schon immer so einen offenen Zugang zu?
Also ich glaube, es ist jetzt nicht spezifisch offen und aber auch nicht spießbürgerlich. Also eigentlich, keine Ahnung, eigentlich haben die Eltern einfach uns vertraut und viel Freiheiten gelassen in dem Sinne. Und wir haben uns aber auch in der Jugend, sag ich mal, da haben wir gar nicht viel miteinander zu tun gehabt, wie das ja manchmal dann so ist, wenn man so ein paar Jährchen auseinander ist und haben uns eigentlich dann später nochmal so richtig angefreundet dann. Neu. Und das ist eigentlich dann in dieser Phase gewesen, wo man irgendwie halt einfach offen miteinander umgegangen ist, als ob man halt einfach auch beste Freunde ist. So, und wir waren irgendwie auch manchmal dann auf ähnlichen Partys oder so. Und man hat dann halt auch mal gesehen, wie der andere Sex hat oder so, ne, auf einer Party oder so. Und so. In dem Sinne sind wir dann halt ja, irgendwie sehr offen miteinander umgegangen oder so, gehen miteinander offen um.
Du hattest ja auch in unseren Gesprächen vorab erwähnt, dass du auch schon mal ein Porno selber, glaube ich, in Studienzeiten selbst gedreht hattest. Wie kam es dazu? Und war das vor der Escort-Zeit oder mittendrin?
Ich muss gerade überlegen. Nee, es war kurz davor, glaube ich, ja. Und genau, also Porno ist fast ein bisschen zu viel gesagt. Es waren schon irgendwie so Experimental-Kunst-Sexfilme. also es gibt nicht so einen klassischen Akt oder so, sondern es waren eigentlich immer schon mehr so Aufbauten, so visuelle. Also einmal in dem ersten Film haben wir eigentlich in der Diskussion, wo es um POV-Pornos geht, also wo meistens ja der Mann so die Frau abfilmt in dem Sinne und man so die Perspektive des Mannes einnehmen soll, haben wir gedacht, um das mal irgendwie gerecht zu machen, gibt man beiden mal eine Kamera in die Hand und man macht das im Splitscreen gleichzeitig. Man sieht beide Perspektiven immer gleichzeitig oder so. Also es waren immer solche Sachen. Die, glaube ich, schon auch erregend sein konnten dann für Leute. Und es lief dann hier auch auf dem Pornfilmfestival in Berlin und so. Das war irgendwie sehr sehr schön, als das irgendwie ja damals gerade begann, so 2008 war unser erster Film. Ich habe gerade die Frage vergessen, die du gestellt hattest.
Kein Problem. Mich hätte interessiert, wie es dazu kam. Dass ihr diesen Porno gedreht habt. Also da war ja auch schon Zugang zu. Und mich hätte dann noch interessiert, ob das für dich auch mal irgendwann eine Erwägung war, in die Richtung mehr zu machen oder eben dich beim Sex filmen zu lassen.
Hatte ich auf jeden Fall überlegt. Also zu diesem Film, dem ersten Film, in dem Sinne, kam es wirklich eigentlich aus der Uni heraus, aus theoretischen Überlegungen. Wir waren in so einem Filmseminar in der Philosophie und haben halt dann darüber gesprochen und über das Porno als Spektakelfilm, in dem Sinne gleichbedeutend wie so mit Actionfilmen oder Musicals. Und irgendwie haben wir gedacht, wir hatten dann diese Idee mit diesem Splitscreen-Akt und haben gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Und dann haben wir, also mit meinem besten Freund, der dann auch später auch Escort gemacht hat, haben wir dann das einfach gestartet und dann irgendwie alle Leute akquiriert und uns ein Narrativ ausgedacht und so weiter und das gefilmt. Und da waren wir aber selber nicht im Film. Das war dann erst im zweiten Film. Da waren wir aber als Regisseure im Film. Das war so eine Art Film-im-Film-Situation. Und also wir hatten aber keinen Sex vor der Kamera, nur die anderen. Und irgendwann später, wir sind dann halt auch so in diese Szene, die sich dann um das Pornfilm Festival hier in Berlin so herum langsam aufgebaut hatte, kannten wir halt dann die Leute und dann hat mich irgendwann eine Regisseurin mal aus Amsterdam gefragt, ob ich mal irgendwie mitwirken wollen würde für ein 3D-Porno, also mit so Brillen dann am Ende. Und das fand ich tatsächlich interessant und sie wollte ihn gar nicht in dem Sinne explizit machen, weil das sollte so also unter FSK 18 sein und es sollte eigentlich darum gehen, dass man, wenn man diese Brille aufzieht, mit einem Pärchen im Raum ist, das dann da auf der Couch so gegenüber quasi anfängt, sich so gegenseitig zu fingern und so unter der Wäsche quasi so zu befriedigen. Und irgendwie fand ich das schön. Aber am Ende haben sie sich doch für jemand anders entschieden. Also es kam dann nie dazu. Und erstmal habe ich gar nicht das große Verlangen, irgendwie selber darzustellen, weil ich dann doch lieber mag, irgendwie mir das auszudenken eigentlich, also was man da sehen soll am Ende und ja, aber wer weiß, was kommt.
du hast ja schon ein bisschen erzählt von den Anfängen, wie es überhaupt genau dazu kam, dass du dich dafür interessiert hast und jemand, der jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung hat, was ist eigentlich Escort, was kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft so ein Treffen typischerweise ab? Also wie würdest du jemandem, der wirklich keine Ahnung von Escort hat, das zu erklären?
Also zu dem Begriff Escort kann man vielleicht auch erst nochmal sagen, ich mag diesen Begriff total, weil er halt nicht irgendwie Sexarbeiter sagt oder irgendwie so oder Prostituierter oder so, sondern ich finde an dem Begriff schön, dass man jemanden begleitet. Und das kann halt so ganz klassisch natürlich die Oper sein, ne? Also was sich dann da viele auch darunter vorstellen. Das passiert aber weniger. Oder man eskortiert jemanden beim Sex in dem Sinne. Also so. Und das finde ich, ja, das trifft dann so ein bisschen eigentlich so den Punkt, was ich dann auch anbiete, sage ich mal in dem Sinne. Ne? Weil ich meine, es gibt so viele Menschen, die das machen und alle bieten auch irgendwie ja was Unterschiedliches an auf eine Weise. Und für mich war immer wichtig, dass ich nicht für das, was ich mache, bezahlt werde, sondern für die Zeit, die ich da bin. Zum Beispiel, das war so eine Prämisse, die andere anders handhaben. In dem Sinne, da hat man dann vielleicht eine Staffelung, ne? Also dann Analsex kostet dann extra oder so. Genau, und ich bin eigentlich, also ich mag es eigentlich total zu horchen, wer ist da, wer möchte da was von mir und was in dem Sinne. Und das kann irgendwie, also ich habe mich sehr oft schon auch inspirieren lassen durch die Leute selber, was die so mitbringen. Ne? Also es gibt ja manchmal, ich nenne es mal jetzt Fetische im allgemeinsten Sinne oder so, auf die man selber jetzt gar nie kommen würde, aber in dem Kontext probiert man sie irgendwie auch gerne aus und ich glaube, mein Repertoire hat sich über die Zeit sehr erweitert. Genau, aber ich meine, ganz typisch ist wahrscheinlich, man beginnt online sich zu begegnen erstmal, ne? Also chattet irgendwie und...
Ja, wie finden dich, also was sagt man eigentlich? Sagt man Kunden? Mhm. Sagt man Freier?
Ich sag Kunden.
Kunden. Ja. Wie finden dich deine Kunden?
Also ich bin auf zwei Portalen in dem Sinne. Die sind für Männer. Ich mache es auch, also ich eskortiere meistens Männer, weil ganz simpel gesagt der Markt viel größer ist. Plus ist der Markt, also Männer für Frauen, wahnsinnig schwierig in dem Sinne. Also es gibt einfach nicht keine Plattform so, dafür, wo man sich einfach, sag ich mal, einfach registrieren könnte und dann kann man sich da in dem Sinne zeigen. Und ich wollte auch nie in eine Agentur gehen, weil mir das dann irgendwie zu viel war. Das sollte jetzt auch nicht mein Hauptberuf werden. Und genau, also deswegen gibt es derzeit einfach diese zwei Portale und da habe ich halt ein Profil und da schreibe ich halt etwas, wo ich ja schon durch den Inhalt so ein bisschen aussortiere in dem Sinne, wer jetzt was sucht in dem Sinne und ich kommuniziere da eigentlich durch den Profiltext schon so, dass wer sich mit mir treffen möchte, sollte wirklich auf eine Begegnung aus sein, ne? Also wo es wirklich eine Art menschliche Begegnung irgendwie geht, wo man sich miteinander auseinandersetzt und halt dann Spaß hat oder so. Und dann schreiben mich halt Leute an und das kann dann manchmal sein, ja, ich komme dann nächste Woche in die Stadt oder so, aber es kann auch manchmal super spontan sein. Da muss man halt immer gucken, ob es dann passt oder so. Wobei oft die spontanen Sachen eigentlich ziemlich gut sind. Und dann checke ich halt einfach so ein bisschen ab, in dem Sinne, worum es so überhaupt gehen soll. Und man merkt dann immer ziemlich schnell, ob die Person auf der anderen Seite eine Vorstellung davon hat. Das muss ja nicht so super genau sein in dem Sinne, aber man merkt so.
Gibt es sowas wie, ich möchte nicht sagen Katalog, aber gibt es irgendwas, wo man bei dir rauslesen kann, dafür bist du bereit oder das bietest du an oder das stellt sich dann erst im gemeinsamen Dialog raus?
Ja, also so ein bisschen in diesen Profilangaben gibt es dann halt schon so die Angabe, ob man mehr Top oder Bottom ist oder irgendwie so. Das kann man dann so ein bisschen daraus vorlesen. Aber ansonsten steht da also sexuell inhaltlich jetzt nicht so viel in dem Profiltext. So. Also ich, das Einzige, was da noch meistens steht, ist, dass ich auch immer mal Dreier anbiete zusammen mit einer Freundin. So, das steht da manchmal noch so dabei, dass es noch im Hintergrund quasi noch eine Freundin gibt und so, und die könnte dazu gebucht werden. Das ist auf den schwulen Portalen tatsächlich ein bisschen so eine Marktlücke, nenne ich es jetzt mal, weil da natürlich viele bisexuelle Männer sind, die das einerseits also dann halt irgendwie gut finden. Und dann gibt es natürlich auch viele schwule Männer, die, keine Ahnung, mit 16 mal ihre ersten Erfahrungen mal mit einer Frau hatten und dann nie wieder. Aber irgendwie ist es dann irgendwie doch so da und sie haben vielleicht manchmal Fantasien, aber nach irgendwie 30 Jahren schwul sein und schwul, sag ich mal, öffentlich leben in der schwulen Community, traut man sich vielleicht dann auch nicht mehr zu sagen, vielleicht würde ich es doch mal ausprobieren und in eine Bar zu gehen oder so und jetzt irgendwie zu flirten oder so. Und dann ist das für solche Fälle quasi auch so eine sehr auch pragmatische gute Situation, dass sie einfach mal dann dafür bezahlen können und einfach mal ausprobieren können, ob das was für sie ist oder so. Also das ist schon ganz lustig. Also das ist so das, was noch ein bisschen inhaltlicher kommuniziert wird, aber sonst schreibt man eigentlich, entsteht das dann im Chat. Genau. Also ich schreibe jetzt halt, habe jetzt keine Liste da stehen irgendwie, was ich alles anbiete oder so oder mache oder so. Das fände ich ein bisschen absurd.
Aber was ich interessant finde, ist, dass du sagst, du bist auf diesen Portalen und die sind aber ausschließlich für Männer. Wie finden Frauen dich denn dann?
Es passiert nicht so häufig tatsächlich. Es gab tatsächlich immer wieder Situationen, dass dort auch Frauen angemeldet waren auf Männerprofilen. Also es sind dann Frauen, die auf bisexuelle Männer oder schwule Männer stehen. Es gibt ja auch also diese, wie soll ich sagen, leidliche dieses leidliche Begehren, dass man auf schwule Männer stehen kann und sie ihn nie bekommt. Und da gab es tatsächlich immer wieder mal, dass eine Frau mich angeschrieben hat und geschrieben hat, ja, das eigentlich sieht aus wie ein Männerprofil, aber ich bin eigentlich eine Frau und so, und ob ich mir das vorstellen könnte. So, also das ist entstanden. Dann ist es immer wieder über Ecken entstanden, dass Leute irgendwie so dann davon erfahren haben, dass ich das mache. Dann habe ich es auch mal eine Zeit lang probiert über so Dating-Apps, so ganz normale, so OkCupid oder so, dass ich das dann ins Profil schreibe, schon direkt und so. Und genau, da ist manchmal was entstanden, so wobei die Leute natürlich auch nicht primär da sind, um irgendwie jetzt bezahlten Sex in dem Sinne zu suchen oder so. Ne? Genau, aber ja, also das Modell, wo es jetzt irgendwie gut wäre, das habe ich noch nicht gefunden. So, ne?
Klingt ja nach einer Marktlücke.
Klingt nach einer
Aber wenn du sagst, der Markt ist nicht ganz so groß. Aber ja, das finde ich sehr interessant, dass dann Frauen den Umweg gehen müssen und sich ein Männerprofil anlegen, um dann Einblick darin zu bekommen.
Man muss auch sagen, dass es halt gar nicht so viele Frauen suchen. Ne? Also das ist, also wenn ich mit Frauen über meinen Job in dem Sinne spreche, merkt man immer wieder, dass es gibt halt dieses kulturelle Selbstverständnis, was man als Mädchen quasi ja wahrscheinlich dann antrainiert bekommt, dass man wahrscheinlich selber die Person ist, die bezahlt werden sollte. So, ne, weil, keine Ahnung, es gibt wahnsinnig viele Männer, die dich begehren, und dann lernst du von deinen Eltern, du musst dann den richtigen rauspicken und so, und sonst bist du dann die Schlampe und bla bla bla. Und deswegen ist man quasi immer selber schon, wie soll ich sagen, das Objekt-Subjekt mit Wert in dem Sinne. So, ne? Und man sieht sich gar nicht in der Situation jetzt jemand, also den Mann quasi irgendwie anzuheuern. Und das ist ganz interessant, also weil, ja, es hat viel mit kulturellem Selbstverständnis und Erziehung zu tun. So. Und das ist auch etwas, was man natürlich gesamtgesellschaftlich erstmal auch, wo sich was wandeln muss in dem Sinne, dass auch diese Nachfrage da ist tatsächlich.
Würdest du sagen, ist dann sogar stigmabehafteter als Frau für Sex zu bezahlen als andersrum?
Ich glaube nicht, dass es ein Stigma ist, sondern eher gar nicht im Handlungsradius da ist. So, also wieso sollte ich?
Ja.
So, es gibt auch so viele Männer, die mich begehren. So, und dass man gar nicht die Vorzüge vielleicht darin sieht, was ein bezahltes Date sein kann in dem Sinne. Also da stecken ja viele Vorteile drin, die man vielleicht im normalen Dating da vielleicht Nachteile sind oder so. Ne? Also, ja.
Ja, also wenn du es gerade ansprichst, was würdest du sagen, wäre das?
Also der wichtige Punkt, glaube ich, da habe ich auch mal einen Artikel für Zeit Online einen längeren drüber geschrieben, ist, glaube ich, dass wenn da das Geld dazwischen geschaltet ist, ist wirklich der Sex verhandelbar. Also in dem Sinne, worum es geht, was wie nicht passieren soll und so weiter. Und man hat wirklich so ein, also das, was mir andere vom Dating oder ich meine auch eigenen Erfahrungen quasi berichten, ist ja, dass es dann doch oft so ist, dass man irgendwie, keine Ahnung, man trifft sich und dann läuft dann der Sex irgendwie dann doch irgendwie so nach Schema F oder so. Und die Leute trauen sich nicht wirklich irgendwie Dinge anzusprechen, auszusprechen oder überhaupt, sage ich mal, einfach eine lockere Art zu haben, vielleicht schon beim Café, wo man sich kennenlernt, quasi einfach sich über Sex auszutauschen. So. Und das wird da eigentlich möglich in dem Sinne, weil es halt so ein kleines Geschäft dazwischen geschaltet ist. Und wie soll ich sagen, also plus, wenn man, sage ich mal, eine ausdifferenzierte Sexualität hat, dann gibt es viele vielleicht sehr spezifische Dinge, die man vielleicht mal begehrt, die man für sich gerne arrangieren würde oder so. Ne? Also wo man jetzt halt nicht den Partner oder die Partnerin fragen möchte, ob man jetzt mal irgendwie das und das machen kann oder so, und dann kann man das halt da machen. So, ne? Also irgendwie so.
Also eine Art Befreiung eigentlich, weil man sich davon frei macht, so was wäre jetzt das Judgment von meinem Gegenüber.
Ja, zum Beispiel. Ganz klar, also was Leute schon ja verspüren, so, wo sie sich vielleicht auch als sexuell offen oder so begreifen, aber es ist trotzdem noch sehr oft existent so und ja.
Okay, ich würde einmal gerne kurz zurück noch auf so wirkliche praktische Fragen, die mich interessieren. Wir wissen jetzt, wo ihr euch trefft, also wo ihr euch kennenlernt oder wie es überhaupt zu diesem Treffen kommt, nämlich online. Wie geht's dann weiter? Also wo triffst du dann mal meistens Männer, aber Männer oder Frauen? Geht man erst einen Kaffee zusammen trinken? Trifft man sich direkt?
Also meistens gehe ich direkt zu den Leuten. Also zu Hause bei mir mache ich halt nicht. Das heißt, ich gehe mal wohin und das kann dann im Hotel oder halt in der Wohnung sein. Und genau. Ich meine, ja, manchmal gibt es das, dass jemand sagt, komm, lass uns erstmal draußen treffen oder so, aber eigentlich ist es immer sehr direkt. Und da ist es dann so, wenn man dann natürlich in die Wohnung tritt, in dem Sinne, ja, dann hat man vielleicht auch erstmal ein Glas Wasser zusammen. Aber vielleicht gibt es auch schon ein Szenario, wo es quasi wie so direkt startet oder so. Oder also was eh so ein gutes Startmoment ist, gerade wenn man sich dann noch nicht kennt, also man muss auch natürlich einen größeren Unterschied machen zwischen ersten Dates in dem Sinne und wenn man jemanden dann kennt als Stammkunde, Stammkundin oder so, das ist natürlich dann eine ganz andere Dynamik. Aber wenn man sich wirklich dann gerade kennenlernt, dann mache ich das gerne, dass ich die Person massiere erstmal und quasi so eine Massage beginne, die dann halt in andere Dinge übergehen kann. Und da kann dann die Person dann einfach selber gucken, wann sie sich dazu in der Lage fühlt oder so oder gut fühlt. Und man redet ein bisschen dabei und lernt sich halt kennen. Das ist eigentlich ein
guter Startmoment. Wie würdest du auf solchen Treffen so von dir preisgeben? Wenn die zum Beispiel fragen, was machst du außerhalb des Escorts oder?
Ich habe da so generell, glaube ich, so, also ich erzähle schon von mir in dem Sinne, also ich mache jetzt kein irgendwie absolutes Geheimnis aus mir, aber ich mache es halt so, dass es in dem Sinne trotzdem anonym bleibt. So, ne? Also kann ich dann halt sagen, dass ich im Kulturbereich arbeite und so, ist dann natürlich auch offen, aber man hat
ist ja auch Kultur.
Trotzdem das auch. aber man kann trotzdem noch über Dinge sprechen dann, ne? Und so. Aber gleichzeitig gibt es auch, es ist dann auch unterschiedlich, je nach Kunde oder Kundin, wo man merkt, dass da, keine Ahnung, einfach dann tatsächlich ähnliche Themen oder Interessen sind und so, und da gehe ich da dann auch tiefer rein. Aber das ist dann immer so ein Gefühl, wie weit die Person halt, wo ich denke, dass die halt auch die Diskretion halten kann in dem Sinne und ja. Und ich sag mal, bei das, was ich schon erlebe, ist, dass, also gerade bei schwulen Männern, ich glaube bei Heteromännern ist das auf jeden Fall weniger anzutreffen, ist, dass die Leute das schon sehr ernst nehmen in dem Sinne. Dieses, dass man weiß, wir treffen uns jetzt in so einer Art Zwischenwelt und wir machen, und da können jetzt grandiose Dinge passieren und dann so, und dann geht jeder so seinen Weges und man weiß aber von den Wegen, die man dann quasi geht und genießt eigentlich das auch, dass es dieses Beide gibt oder so. Also,
und inwiefern sehen das Heteromänner anders?
Also das, was ich zumindest gehört habe, ich habe ja nicht für Heteromänner gearbeitet, aber von Freundinnen, die Escort machen, also generell ist, glaube ich, erstmal wirklich zwischen Mann und Frau wirklich ein kultureller Ballast in dem Sinne. Und als Frau, wenn du das anbietest, hast du viel mehr mit diesem Ballast zu tun in dem Sinne, dass Männer irgendwie, ja, keine Ahnung, dich als wirklich als Objekt sehen und denken, dass wenn sie jetzt bezahlt haben, besitzen sie dich in dem Sinne. Und ich glaube, und also der Schritt bis dahin, dass es Männer, Heteromänner gibt, die wirklich das als auch eine Kultur ansehen, und das so zelebrieren für sich auf eine Weise, in einer guten, schönen Weise. Also die gibt es einfach nicht dann so viel wie bei schwulen Männern. So. Weil bei schwulen Männern ist es ja, also es ist dann einfach offener in dem Sinne, dass es eh schon zum Selbstverständnis gehört, dass man sagt, okay, ich meine, auf Gay Romeo könnte eh jeder irgendwie jemanden zum Ficken finden und ich gönne mir aber den kleinen Luxus und buche mir jemanden. So. Weil ich den irgendwie hot finde oder so in dem Profil. Und keine Ahnung, ich hatte so Situationen, da war es dann so, dass der Ehemann, der dann quasi unterwegs war, immer wieder mehrere Tage seinem Ehemann zu Hause, dann Taschengeld dagelassen hat, damit er nicht so alleine ist und so. Also, und ich glaube, bis die Situation im Hetero-Bereich ankommt, also zumindest habe ich noch nicht davon gehört. So, ne? Und also da gibt es eine andere Entspanntheit mit diesem ganzen mit dem Verhältnis von Leben und Sexwork oder also wann bezahlt man für was oder nicht oder so. Und im Hetero-Bereich ist es halt einfach noch so aufgeladen, dass das dann wie so eine Art Trennung stattfindet. Ja, das ist mein Privatleben und das ist dann so, die Frau treffe ich dann und sie ist halt Prostituierte in dem Sinne und hat dann diese Rolle oder so. Ne? Also das ist so weniger cool vermischt, sage ich mal so.
Ja. Und wie empfindest du das mit hetero Frauen, also die du ja auch eben begleitest und triffst? Wo siehst du da den größten Unterschied?
Zwischen hetero Männern und hetero Frauen? Oder?
Ja, generell Männer und Frauen, also sozusagen die du triffst. Und das sind ja dann schwule Männer und hetero Frauen oder bisexuelle Männer. Oder bisexuelle Frauen. Aber
vielleicht auch.
Das ist alles möglich.
Aber genau so,
wo du sagst, okay, du hast ja gerade beschrieben, wie jetzt ein schwuler Mann oft damit umgeht und da irgendwie auch so eine andere Lockerheit mit hat. Und dann Frauen, die dich buchen würden.
Also da, was ich da bemerkt habe, ist tatsächlich, also ich hatte nie eine Stammkundin. Und also was öfters war, ist, dass sie das mal ausprobieren wollten tatsächlich. Also da ist auch sowieso, also hat sich immer sowieso ein bisschen in den Kinderschuhen angefühlt in dem Sinne. Ne? Das war dann so, ah ja, die Option gibt's und so, und ich mach das jetzt einfach mal. Und war schon auch immer so, merkte man immer wieder bei Einzeln, dass es schon so ein Akt der Selbstermächtigung war, das jetzt einfach mal zu probieren, dass ich jetzt auch diese Männerrolle in dem Sinne einnehmen kann und ihr Geld raushaut für gute Dinge. Und genau, aber das ging dann oft eigentlich dann nicht so weiter. Also weiß nicht, ob es jetzt an mir lag, dass es nicht gut war. Aber genau, also irgendwie sind da die Gründe tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche vielleicht, wieso man das dann mal macht in dem Sinne.
Ja. Aber siehst du irgendeinen gemeinsamen Nenner von, also nicht, dass es jetzt eine typische Frau, die es mal ausprobieren würde, aber irgendwas, wo du sagst, so, das haben viele gemein?
Sie haben alle Lust auf Sex. Und
also es gibt ja dann diese Klischees, so entweder erfolgreiche Businessfrau, die sonst keine Zeit hat.
Das gab's auf jeden Fall, ja.
Habe ich nur einmal ins Schwarze getroffen.
Ja, genau. Also den Fall gab's. Und es gab noch einen anderen eigentlich typischen Fall, ist, dass die Person dann irgendwie in irgendeiner Form vielleicht gar nicht sexuelle Probleme, aber Probleme mit Partnern oder so hat, also auch so beziehungstechnisch, sage ich mal, und dass die Person das dann einfach mal so ausprobieren sollte, ob das nicht irgendwie so die bessere Option ist, vielleicht irgendwie Spaß zu haben. Und also sexuelle Probleme gab es natürlich auch immer wieder mal. Also gab eine Geschichte, wo eine Frau, die das in meinem Alter irgendwie war, halt sehr früh sexuellen Missbrauch erlebt hat und auch lange, also deswegen in Therapie war, also ich weiß nicht, ein Therapeut, aber sie hat mich genutzt, um dem männlichen Körper, der halt irgendwie in so einer Mischung aus mit Lust, aber halt auch Angst besetzt für sie ist, und dem sich halt langsam zu nähern. Und sie hatte halt immer die Erfahrung gemacht, wenn sie halt normal datet, dann hat das auch so seine Dramaturgie und man kann dann halt nicht entschleunigen und so, und dann clasht es dann irgendwie und die Männer gehen dann weg. Und ich habe mit ihr dann, es waren einige Sessions, genau, wo es einfach dann super langsam war und sie dann halt einfach gucken konnte, wie weit sie gehen will, wie das ist, wenn sie einen harten Penis in dem Sinne dann mal wieder bläst oder so. Und genau, also auch sowas gab's. Ja.
Und es ist ja auch so, also oft, das ist doch auch ein anderes Klischee, was man aber, glaube ich, eher über weibliche Escorts sagt, dass sie auch oft gebucht werden, um eigentlich eher so eine Therapierolle einzunehmen.
Zu reden.
Eine Therapeutenrolle einzunehmen, viel zu reden. Hast du das auch festgestellt, sei es jetzt mit Frauen und Männern, aber nicht nur reden, aber eben dieses auch Sexualtherapeutische in gewisser Weise?
Also, dass man sexuell was lernt, im Sinne.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt, außer das, was ich jetzt so erzählt habe, und so ein paar Fällen, eigentlich nicht so viel. Ich glaube, dass es bei mir immer ums Reden auch geht. Das ist aber auch das, was ich halt anbiete, in dem Sinne, dass man sich wirklich begegnet und irgendwie so Interesse aneinander hat. Was bist du eigentlich für ein Mensch in dem Sinne? Und deswegen hängt das schon irgendwie auch miteinander zusammen. Und wenn man sich dann halt wirklich dann lange kennt, wird es natürlich immer tiefer gehen da. Und also ich hatte mal einen Stammkunden 8 Jahre lang, also von Anfang an bis dann, als ich dann weggezogen bin. Und von dem, der hat halt heimlich schwul gelebt und hat eine Frau gehabt und die ist dann irgendwie an Krebs erkrankt. Der hat sie zu Hause gepflegt, sie ist dann irgendwann gestorben. Und ich habe halt all diese Phasen mit begleitet auf eine Weise. Also nicht, dass er mich jetzt extra deswegen angerufen hat, aber wenn man sich halt getroffen hat, hat er auch davon erzählt und es tat ihm dann irgendwie gut, weil manchmal ist es ja so, dass du halt auch nicht die Bindung zu Freunden oder Freundinnen hast, wo du einfach mal so kurz mal rauslassen kannst. So. Und das hat er halt bei mir gemacht dann oder so. Ne? Und ich habe dann auch mit ihm darüber gesprochen, also wie es wäre. Jetzt startet er quasi ein neues Leben und er wollte aus dem Haus dann da auch raus, wo er sie gepflegt hatte und woanders hinziehen. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass er doch jetzt schwul leben könnte. So, ne? Also, und genau, da haben wir dann auch viel drüber geredet. Dann hat er dann so halb begonnen. Genau. Und ja, also das passiert dann halt auch einfach, ne? Also wenn man dann sich dann halt irgendwie dann auch kennt und mit jeder Session lernt man sich halt ein bisschen mehr kennen und man kriegt immer ein bisschen was mit und dadurch, dass ich ja oft halt bei den Leuten auch zu Hause bin, ist man eh schon in so einer Art Intimsphäre, wo ich ja schon ganz viel lesen kann aus dem, was da ist in dem Sinne und was die Person so macht und was sie interessiert und so, und da spricht man dann natürlich auch drüber und ja, genau, also das ist glaube ich immer, also so wie ich es mache in dem Sinne, so wie ich Escort mache, hängt das irgendwie ja, miteinander zusammen, das Reden und Ficken.
Also, das ist ja auch eine wahnsinnig lange Zeit. Das ist ja, das ist ja dann auch eine Art von Beziehung. Ne?
Ja.
Eben eine andere Art von Beziehung, aber dann begleitet man sich ja schon wirklich lang. Das habe ich mich natürlich auch gefragt, ob es dir irgendwann passiert ist in deiner Zeit, dass du oder auch die andere Person Gefühle entwickelt hat. Besonders, wenn man sich über einen langen Zeitraum sieht.
Also, ich habe besondere Gefühle, habe ich jetzt nie entwickelt. Aber natürlich bei denen, es gab so 3 Personen, die ich also alle 3, 8 Jahre quasi dann hatte, bis ich weggezogen bin aus der Stadt. Und ich mag die halt total. Also so, und ich kenne die halt so gut. Und wenn die mal nach Berlin kommen, dann melden die sich auch. Und entweder macht man dann tatsächlich noch ein Escort-Date aus oder so. Aber ich bin auch schon einfach mal einen Kaffee gegangen mit denen dann oder so. Also da gibt's einfach so eine Art wirklich so wohlwollendes Sympathie und so. Und, ja. Und andersrum würde ich schon sagen, wobei sich das geändert hat. Ich meine, ich habe mit Anfang 20 angefangen, da war ich also der Jüngling, ne? Und das bin ich jetzt halt nicht mehr. Das Profil hat sich dann geändert mit der Zeit. Jetzt bin ich Mann. Und damals war das auf jeden Fall so, dass wahnsinnig viele sich verliebt haben, immer in mich. Und ich glaube, ich habe aber von denen eigentlich gelernt, es gab nie die Situation, dass die dadurch übergriffig geworden wären, dass sie dann irgendwie sich melden auf dem Handy oder so ständig ungefragt, sondern eigentlich ist das immer ganz gut gegangen, dass man diese Verliebtheit einfach dann halt genießen kann, wenn man sich sieht in dem Sinne so und das dann auch dabei belassen kann in dem Sinne. Ja. Genau. Also so solche Art von Gefühle gibt es auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, Verliebtheit oder Schwärmen oder manchmal gehört es ja auch zur Sexualität dazu, zu schwärmen, ne? Dass man jemanden vergöttert. In dem Sinne so. Ja.
Aber es ist nie passiert, wie man sich das in Filmen vorstellt, dass du nach dem Treffen gesagt hast, behalt das Geld.
Nee, es ist
nie in irgendeine andere Art Beziehung sozusagen übergegangen.
Nee. Also ich, nee.
Und du hast ja gerade gesagt, dass du ja super jung warst, als du angefangen hast. Mhm. Und es ist ja kein Ausbildungsberuf.
Private Ausbildung.
Woher weiß man überhaupt am Anfang, ja, also ich meine, diese ganzen Fragen, die ich dir jetzt stelle, weil sie mich interessieren, die wusstest du ja am Anfang auch noch nicht. Hattest du da irgendwen, den du fragen konntest? Oder wie bist du da rangegangen?
Also ich habe halt diese Profile online gesehen, auf diesem Forum, und dann habe ich so geschaut, was die anbieten. Und dann habe ich das gesehen, dass Leute halt so erotische Massagen anbieten. Und ich habe mich mit meiner Partnerin damals wir waren immer irgendwie wild am Massieren gegenseitig mit Öl und so weiter und dachte eigentlich, ich glaube, dass ich das ganz gut kann. So. Und dann habe ich einfach das angeboten, nur erstmal, um einfach zu schauen.
Sie wusste davon?
Ja.
Also ihr habt in einer sozusagen so offenen Beziehung gelebt, dass das kein Tabuthema war?
Nee. Ja. Und genau, und dann habe ich einfach darüber geschaut, ich meine, das ist halt erstmal eine sehr safe Sache. Ne? Ich meine, Massage ist so ein klares Ding, was du anbietest und es hat einen Anfang und ein Ende und das kannst du quasi auch selber entscheiden und ein Happy Ende. und ich habe dann einfach darüber eigentlich erstmal geguckt, wie ist das eigentlich, zu Leuten dann nach Hause zu gehen und so und denen da zu begegnen und was sind das für Menschen, denen ich da begegne und dann habe ich einfach nach und nach angefangen, mein Repertoire zu erweitern in dem Sinne. So, ne? Also ich habe aber jahrelang zum Beispiel keinen Analsex, also egal welcher Form, jetzt aktiv oder passiv oder so, angeboten. Das kam jetzt ja irgendwie sehr, sehr viel später. Was für mich auch ganz interessant war, weil jetzt im Hetero-Bereich geht es natürlich immer um Penetration. Leider. Und das ist im schwulen Bereich gar nicht so das Thema. So,
Und kam das dann auch erst viel später, dass du dich mit Frauen getroffen hast? Also
nee, das war schon auch mit dem Anfang, ja. Ja, es gab auch, also es fing eigentlich damit an, dass dann ein Mann, den ich getroffen hatte, der eine Partnerin hatte, der hat dann mich ein zweites Mal gebucht für sie beide zusammen oder so. Und dann kam das so in den Möglichkeitsraum. Da dachte ich, ja, stimmt, kann ich auch machen. Ne? Und dann wusste ich aber halt auch nicht wo und so. Und dann, ja, habe ich einfach geguckt, wie ich mich da irgendwie anbieten könnte oder so. Aber ja, wie gesagt, war das nicht so erfolgreich wie mit Männern. Ja.
Und so zum Thema Performance oder Performance-Druck, also stelle ich mir auch vor allem, wenn man jünger ist, einschüchtern vor, dass man ist, okay, es muss, also ich gehe hin, ich bin ja auch für gewisse Sachen gebucht oder es ist eine Erwartungshaltung. Was passiert, wenn du ankommst und es geht einfach gar nicht? Wie gehst du damit um?
Also, dass es so gar nicht funktioniert, das gab es tatsächlich nicht. Es gibt natürlich, also wo ich dann gesagt hätte, ich gehe jetzt wieder oder so. Ich glaube, dass ich generell die Situation, dass ich dafür bezahlt werde und wohin komme, ziemlich anturnt finde. So. Also das war auch der Grund, weswegen ich angefangen hatte, weil das irgendwie, glaube ich, auch eine sexuelle Fantasie schon so als Jugendlicher war oder so. Dass man so viel bezahlt wird dafür so. Und genau, und das ist natürlich dann eine Kategorie, die erstmal jetzt unabhängig der Person funktioniert. Und dann, glaube ich, habe ich, also mit der Zeit, ich meine, es gibt natürlich so einen Performance-Druck, der vielleicht nochmal als Mann in dem Sinn spezifisch ist, weil ich meine, du musst halt hart werden und die Leute wollen auch, dass du kommst. Das könnte man als Frau natürlich so ein bisschen faken in dem Sinne. Und genau, ich habe, glaube ich, da irgendwie so, eigentlich ist es in den Kopfsachen einfach, wo ich dann so, wenn ich so merke, die Situation selber gibt es jetzt für mich nicht her, dass ich jetzt so voll so reinkomme, dann
gibt es. Du kannst ja deine eigene Leidenschaft im Kopf sozusagen
genau. schaffen. Und dann erinnere mich halt irgendwie an eine Situation, die ein paar Tage vorher war oder so mit jemand anderem oder so. Und da entwickelt man dann irgendwie so Strategien, aber eigentlich versuche ich schon. Eigentlich so in diesem Mindset, wenn ich dann zu jemandem komme, in diesem Mindset bin ich dann eigentlich, glaube ich, dann einfach schon, dass ich so, ich bin gebucht und kriege dafür Geld und das finde ich irgendwie auch heiß und so.
Und andersrum musst du ja wahrscheinlich auch öfter mal damit umgehen, wenn Leute, ich kann mir vorstellen, dass auch ganz viele super aufgeregt sind, vor allem wenn es so das erste Mal ist, dass man das gerade bucht, dass du dir auch in einer gewissen Weise erstmal abholen musst oder dann vielleicht in die Situation gerätst, dass es nicht funktioniert.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ist diese Massage oft so der Start und manchmal ist es dann auch schön in dem Sinne, dass es dann da irgendwo so bleibt oder so. Oder
weil der andere dann komplett passiv sozusagen erstmal bleiben kann. Und das so.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist halt die Verantwortung, die man da hat in dem Sinne als Escort und was irgendwie auch die Kunst ist, finde ich, halt wirklich einen Raum zu kreieren, der all diese Möglichkeiten weiter in dem Sinne offen lässt, wie so diese Stunde oder diese 2-3 Stunden oder so halt verlaufen in dem Sinne. Das ist irgendwie so die Kunstform daran, finde ich eigentlich. Weil das ist diese Macht, in dem Sinne hat man, dass man das absolut an einem liegt, wie das ganze Ding da verläuft und wie die Person sich dabei fühlt, egal was man jetzt macht und nicht macht und so weiter. Ja, also das ist nicht, weil jetzt irgendwas nicht funktioniert, dass man da nicht enttäuscht in dem Sinne rausgeht, sondern trotzdem schön war. Ne? So.
Mhm. Ja. Was meinst du, um was geht's den meisten? wenn sie einen Escort buchen? Also geht es da, wie du ja vorher schon gesagt hast, so um das Ausleben von teilweise geheimen Fantasien? Geht es darum, eben so einen Rahmen abzustecken und ganz klar zu sagen, ich bezahle es dafür und ich kann es so ein bisschen bestimmen? Oder was, nach deiner Erfahrung, was geht es eigentlich den meisten?
Also die beiden Sachen wahrscheinlich, die du gesagt hast jetzt, ne? Einfach, also der wichtigste Grund ist wirklich dieses, das Einfache daran in dem Sinne, dass man halt, keine Ahnung, ich wache morgens auf und merke, ich bin super horny und bin selber, keine Ahnung, jetzt Mitte 40 und so, habe aber halt total Bock auf so einen jungen Boy oder so oder Girl und kann halt mir jemanden nach Hause bestellen, so, ne? Also so, und ohne, dass ich halt dann erstmal irgendwie die Dating-App anwerfe oder so. Und also ich glaube, das Pragmatische in dem Sinne daran ist eigentlich der wichtigste Grund für die Leute. So, ne? Und dann kommen, sag ich mal, so die anderen Vorteile mit, dass man dann halt auch natürlich anders über seine speziellen Gelüste in dem Sinne vielleicht sprechen kann. Man kann auch Sex haben, der nur auf einen selber fokussiert ist oder so. Ne? Also das ist ja auch etwas, was du mit einer Person, mit der du dich so triffst, müsste man dann vielleicht zumindest einen Deal ausmachen, okay, beim nächsten Mal dann nur du. So. Und all solche Sachen gehen ja dann. Ne? Und
du hast ja eingangs gesagt, du hast auch richtig viele Sachen erstmal neu gelernt oder kennengelernt, die du davor nicht kanntest. Was hat dich da so am meisten überrascht?
Also ich war von früher her eigentlich, also wenn es um BDSM geht, eigentlich immer der dominante Part und mit sehr viel Genuss und so. Also, und ich habe eigentlich immer auch schon in Sessions da gespürt, dass mich die submissive Seite eigentlich total interessiert, so, weil auf eine Weise ist es ja am Ende alles austauschbar in dem Sinne, weil als dominanter Part projizierst du dich wahnsinnig natürlich in die submissive Person hinein und am Ende ergänzen sich nur noch diese Gedanken von Dominanz und Submission oder so und wie gut man sie quasi da zu zweit bündelt und aber irgendwie habe ich nie so richtig eine Person dann gefunden, das mal irgendwie so, wo ich es ausprobiert hätte und auch wirklich mich angetörnt hätte. Und das kam mit Kunden dann zum Beispiel. Es gab einen Stammkunden, den ich hatte, der stand oder steht auf Kehlköpfe, Adamsapfel. Und daran so herumzuspielen, gar nicht mal zu wirken, sondern wirklich so daran herumzuspielen. Und er bindet einen dann irgendwie an eine Säule und man ist dann wie so ein bisschen wehrlos, aber eigentlich geht es bei ihm gar nicht so um diese Überwältigung, sondern wirklich um dieses Bild. Und er kreiert so Bilder mit so verschiedenen Lederschnüren, die er so drumherum legt und aber nie zieht. Und so. Und man musste, währenddessen musste ich immer verbalisieren, was ich fühle. Das war am Anfang total überfordernd. Er war so wirklich so ein Sprachfetischist in dem Sinne. Und das hatte ich vorher gar nicht so für mich, Sexualität und Sprache war irgendwie noch nicht so für mich so da, so in dem Sinne. Und das habe ich durch ihn zum Beispiel dann gelernt, dass es wahnsinnig anmachend sein kann, während dem Sex zu sprechen, richtig und richtig ausführlich zu sprechen und Szenarien zu kreieren im Kopf, die man quasi der realen Situation noch so dazu gibt, in dem Sinne. Und da war das dann irgendwann, dass mich diese submissive Rolle dann tatsächlich dann das erste Mal so richtig angeturnt hat in dem Sinne. Aber das war dann auch erst nach 3-4 Treffen oder so. Aber ja, er hatte die Fähigkeit, mich da in diesen Headspace irgendwie so zu bringen. Dann, ne?
Also das hat dich sozusagen dazu gebracht, dass du über dich rausgefunden hast, was sozusagen neue Sachen entdeckt und dass du überhaupt aber Dinge entdeckt hast, von denen du gar nicht wusstest, dass die Leute anturnen. Gab es sowas?
Ja gut, das war da schon auch der Fall. Also auch erst danach fand ich es dann selber auch erotisch, in dem Sinne Leute so also zu würgen oder so am Hals. Das kam dann auch alles erst. Aber was gab es noch? Es gab auf jeden Fall Sachen, an die man so gar nicht denkt. Es war zum Beispiel ein anderer Stammkunde, der stand auf Sheer Socks. Ich kannte das gar nicht erst mal. Das sind Männerstrümpfe für Anzugsschuhe, Also Männer tragen das eigentlich in Italien und Spanien und so, also mehr so im südländischen Bereich. Und das sind, prinzipiell kann man sich vorstellen, wie Damenstrümpfe. Also ganz dünn, leicht durchsichtig, aber halt dann nicht so hoch. Und die trägt man halt zum Anzug, in Anzugsschuhen. So. Und mit ihm war das immer so, man ist mit ihm zusammen in die Oper gegangen, meistens Wagner. Wagner-Oper angeschaut und hat währenddessen diese Socken angehabt in Lederschuhen und ist dann danach mit ihm nach Hause und er hat an den Füßen dann gerochen und so weiter und geleckt und hat sich dazu einen runtergeholt.
Also sehr spezieller Fußfetisch.
Genau, ganz spezieller Fußfetisch und das war immer total angenehm. Es war, weil er natürlich sehr wahnsinnig gut mit dem Fuß umgehen konnte. Und ja, aber das war sowas, ja, das habe ich nur da erlebt und auch nie wieder gehört sonst. Aber solche Dinge.
Aber super interessant, weil du Einblicke hast in, ja, in eine Sexualität, die, wie du sagst, ja ganz viele eben nicht offen ausnehmen und auch nicht offen besprechen. Und dann kreierst du ja für die eigentlich so einen Safe Space.
Ja, denke ich schon. Und ich meine, jetzt in diesem Fall könnte man sich auch vorstellen, vielleicht ist das für ihn auch gar nicht so interessant, wenn er jetzt einen Partner hätte, der für ihn die Socken tragen würde. Das macht es natürlich auch erst interessant, wenn das mal dann immer wieder eine andere Person ist und so und die Füße anders sind und keine Ahnung wieso. Und ja.
Wirst du oft mit Klischees konfrontiert, die du vielleicht auch selber angenommen hast, bevor du als Escort gearbeitet hast, die du wirklich gar nicht bestätigt gesehen hast?
Hast du ein Beispiel?
Also, wie gesagt, ganz oft denkt man eben an nur ältere, also wenn es jetzt um Männer geht, nur ältere Herren oder eben nur Menschen, die sonst auf keinem anderen Weg Sexualpartner finden, zum Beispiel. Oder man hatte irgendwie manchmal so Klischees im Kopf und gab es da auch Erwartungen von dir, die du dann gesagt hast, also das stimmte wirklich so gar nicht?
Ich meine, der öffentliche Diskurs über Prostitution in dem Sinne, der hat sich natürlich auch nochmal verhärtet durch letztes Jahr mit diesem Prostituierten Schutzgesetz. Das merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass all das, was da irgendwie vermeintlich über irgendwie Prostitution besprochen wird, halt, ich meine, es sind einfach Projektionen, Bilder, die man darauf legen will. So, ne? Und und es ist einfach ein riesiges Feld natürlich. Also ich bin natürlich in einer sehr privilegierten Position in dem Sinne. Ich mache das nicht, weil ich unbedingt Geld brauche oder so und zwinge mich dadurch zu nichts. Das gibt es natürlich dann in anderen Fällen. Aber gleichzeitig sagt das nichts über den Beruf des Prostituierten oder der Prostituierten aus. Ne? So, ist nicht Teil der Sache, dass Menschen dann quasi sich dazu zwingen oder gezwungen werden oder so. Genau. Ja, also das glaube ich für mich selber einfach, habe ich dann einfach gemerkt, dass man das wirklich mit großer Überzeugung aus eigenem Willen mit ziemlich vielen Fähigkeiten, die man eigentlich mitbringen muss, halt machen kann. So, ne? Und das ist ja schon so ein Allround-Job auf eine Weise, so, weil man ja also soziale Fähigkeiten haben, emotionale, körperliche und so weiter. Ne? Also da kommt irgendwie einiges zusammen und das geht eigentlich halt so gegen dieses Bild, was es halt gibt, dass das irgendwie, das kann ja jeder machen in dem Sinne und man kann dadurch ein bisschen schnelles Geld machen. So, das glaube ich halt eigentlich nicht. Wenn du es halt wirklich gut machen willst, dann musst du eigentlich ziemlich viel mitbringen und auch einfach mit der Zeit erstmal sehr viel lernen, indem du das immer wieder machst und irgendwie auch in dem Sinne besser wirst, wie du Situationen kreierst und so. Und
gibt es da bei dir eine Regelmäßigkeit, also wie oft du Leute triffst? Oder gibt es dann auch mal monatelang, wo du gar nicht als Escort arbeitest? Wie kann man sich das vorstellen?
Also monatelang nicht. Ich würde mal schätzen, also so in der letzten Zeit ist es nicht so viel, es ist vielleicht so ein-, zweimal im Monat. Da gab es natürlich andere Phasen, so, ne? Irgendwie gerade so, also gerade als ich da als Student dann angefangen hatte, da bin ich erstmal so voll rein und habe halt geguckt, ne? Und hab dann vielleicht, weiß nicht, so zwei die Woche oder so gehabt dann oder so. Aber es ist auch nicht, jetzt auch nicht mega viel. Ich meine, andere haben fünf am Tag, ne? Also das, das habe ich halt nie gemacht. Das ist als Mann fünfmal am Tag auch ein bisschen schwierig.
Und du vereinbarst es ja auch noch mit einem anderen Job und mit einem Privatleben.
Und genau. Und ich meine, es geht, also mir ging es wirklich, oder geht es primär um die Erfahrung, und dann ist es halt nettes Zusatzgeld, was man natürlich auch irgendwie, ist auch nettes zu haben in dem Sinne, ne? Aber es geht mir schon um die Erfahrung, und die will ich mir ja selber nicht kaputt machen in dem Sinne, indem ich zu viel mache. Dass ich halt dann irgendwann denke, ich kann mich nicht noch auf eine neue Person einlassen. Ich meine, es ist ja wahnsinnig, man gibt ja viel rein in dem Sinne, und es ist auch, kann man irgendwie, also nicht jeden Tag machen, so, glaube ich. Also ich zumindest nicht.
Wie würdest du sagen, hat sich der Job auf dein privates Liebes- und Sexleben ausgewirkt?
Ich glaube, dass ich sehr direkt geworden bin, auf eine Weise. Also das, oder nicht direkt, eigentlich, also ich sage mal, die Offenheit, die man in der Kommunikation hat, beim Escorten, die habe ich eigentlich, glaube ich, in meinem Privatleben auch übernommen. Das erschrickt manchmal manche Leute. Dann, aber finden es dann eigentlich auch die Leute, die ich am Ende wahrscheinlich auch dann am besten finde, finden es auch gut. Also so, also das sortiert sich dann vielleicht auch so ein bisschen aus. Und ich glaube, ich meine, man kann es selber ja gar nicht so richtig sagen, weil, also wie wäre ich jetzt, ohne das gemacht zu haben. Aber was schon immer mal so mir von intimen Mitmenschen quasi gefeedbackt wurde, ist schon, dass ich auf eine besondere Weise Dinge trenne. Also so das, oder sehr einfach kann dann so, ne? Also dass ich schon, also das wurde mir auch schon auch gefeedbackt, dass ich, es gibt schon so eine Art professionelle Seite beim Sex. Also, und das merke ich vielleicht manchmal dann nicht, dass ich dann da hineingehe, aber die Person merkt das dann halt, ne? So, und dass ich mich vielleicht nicht absolut fallen lasse, sag ich jetzt mal so.
Wo dann ja vielleicht auch wieder die ganze Performance-Sache.
Ja, genau, da ist so eine Performance-Sache vielleicht mit drin, die halt denkt, ich befriedige jetzt die andere Person so viel, wie es geht, quasi. Und denkt dann, sag ich mal, einfach nicht mehr so über mich selber nach in dem Sinne. Und ich meine, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass die Lust des anderen ja auch meine Lust ist. Also so, also mich turnt das an, jemanden lustvoll zu erleben. Genau, aber da gab es auf jeden Fall mal so, hat man so darüber gesprochen, da habe ich so gemerkt, naja gut, hat das, also da hat man sich schon auch einen Modus antrainiert, natürlich über die Zeit, der, wo man so eine Art professionellen Sexmodus haben kann.
Und also du sagst, wenn du das nicht preisgeben möchtest, aber du bist ja in einer, oder hast auch ja gesagt, du warst in einer Partnerschaft, als du angefangen hast mit dem Escort. Ich weiß nicht, ob es dann komplett die ganze Zeit dieselbe Partnerschaft war, aber wie war das? Du hattest dazwischen Frauen als Freundinnen. Wie sind die damit umgegangen? Sagt man sowas sofort beim Kennenlernen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also generell war das eigentlich jetzt nie so das Problem. Und eigentlich andersrum, eigentlich, dass sie es eigentlich ziemlich gut fanden, weil ich irgendwie damit offen umgehe und auch die Art, wie ich darüber spreche und so weiter. Also es gab andersrum eigentlich ganz interessantes Phänomen, dass es für, also die damalige, also Ex-Freundin, war das so überhaupt kein Problem. Tatsächlich war, sag ich mal, eher so privates Dating dann so ein bisschen emotional komplizierter für sie.
Es war also von Anfang an auch immer eine offene Beziehung.
Ja,
das sollte man
genau.
Vielleicht auch noch dazu fragen.
Ja. Genau, aber es war, also ich meine, am Ende ist es halt ein Job, dann so, ne? Und wenn ich das auch als das behandle in dem Sinne, nimmt die andere Person das ja auch so wahr. Und dann sind das halt irgendwie lustige Geschichten, die man mit nach Hause bringt. So.
Aber denkst du, es wäre genauso leicht vereinbar in einer nicht offenen Beziehung? Wo eigentlich beide, weißt du, keine privaten anderen Dates haben, aber das nur als Job gesichtet wird?
Weiß ich nicht, habe ich nicht die Erfahrung. Aber also wäre, ja, es hängt wahnsinnig von der Person ab. Also was die Person für ein Bild über Escorten hat oder über Sexarbeit hat und so weiter. Und also ich, irgendwie habe ich, glaube ich, Glück gehabt, also mit der Partnerin, mit der ich zusammen bin jetzt seit Jahren, in dem Sinne, die hat mich ja dann kennengelernt, als ich das dann schon in dem Sinne gemacht habe. Und wie soll man sagen, also ist ja eh, wie soll ich sagen, Glücksfälle, dass man halt jemanden trifft, mit dem man irgendwie denkt, das Leben bestreiten zu wollen und so. Und dann sind das halt, sag ich mal, ein paar Punkte davon, in dem Sinne, wo das vielleicht gut wäre, wenn die Person das bestenfalls gut findet und so. Und vielleicht auch das ähnliche Mindset hat generell, sag ich mal, zur Sexualität, dass das eine Form der Kommunikation ist und die man mit Menschen, also nicht nur mit einem Menschen in dem Sinne teilen will, sondern dass man auch mit anderen Menschen kommunizieren will und vielleicht halt sogar zu dritt oder so. Und ja, wie soll man sagen, also das dann kann man, wie sagen, schwer nachzuvollziehen, wie man dann sich da getroffen hat. Das ist dann wahrscheinlich Glück, dass das dann passt. So, ne?
Ja. Und für dich persönlich, also denkst du, du wirst es auch so lange weitermachen, wie lange du Spaß dran hast? Oder sagst du dir persönlich, nee, ab?
Ab. 38 höre ich auf.
Ich auch, genau. Also wie denkst du, geht's für dich weiter?
Also meine Haltung ist schon so, dass ich das, solange mich Leute wollen, mache ich das auch. Also ich meine, ich arbeite ja auch andere Dinge und für mich war das immer klar, dass ich das einfach nebenbei weitermache. Und solange es nicht langweilig wird, in dem Sinne, ich meine, es könnte ja sein, dass irgendwann, man kommt in eine Phase und denkt so, ich will keine neuen Menschen mehr kennenlernen. Keine Ahnung. Ne? Also vielleicht, ich meine, vielleicht kommt ja irgendwie eine Krise im Leben oder so und man ist mit sich selber beschäftigt irgendwie und so und dann ist es vielleicht auch nicht gut, sowas zu machen. Das kann natürlich irgendwie kommen, mal, wenn man in die Midlife-Crisis kommt.
Ich glaube, dann tut es wahrscheinlich gerade gut.
Vielleicht, da muss man diese Selbstbestätigung dann noch sich holen. Nee, also was ich gesehen habe, so auf den anderen Escort-Profilen, ist, dass man halt als Mann, wie das dann auch sonst ja irgendwie kulturell leider so ist, wird man ja auch noch attraktiver im Alter so und wo, genau, wahrscheinlich manche Frauen dann eher davon ausgehen, dass es irgendwann vorbei ist in dem Sinne, außer sie bieten sehr spezielle Dinge an oder sind Domina oder so. Also daher könnte ich theoretisch, es gibt Escorts, die sind 60 ja, so, und sind dann irgendwie so wahnsinnig schöne ältere Herren in dem Sinne, dann mit Vollbart und keine Ahnung wieso. Ne? Also ich glaube, was wichtig ist, man muss sich halt immer wieder nochmal neu erfinden. So. Diesen Step musste ich dann auch schon machen, als ich dann nicht mehr Jüngling war und mir Brusthaare wuchsen und ich halt einfach männlicher wurde, so in dem Sinne. Konnte ich halt nicht mehr der Jüngling sein und musste irgendwie so ein anderes Profil finden, was dann da mir in so die dominante Richtung dann auch nochmal ging. So. Und das muss man wahrscheinlich dann immer wieder mal überdenken oder erneuern. Also was ist so, man muss ja, was da schon immer so ist, es gibt immer so Bilder und irgendwie so einem Bild muss man so ein bisschen entsprechen, damit die Leute einen so zu fassen bekommen und denken, ah ja, das ist so einer. Da kommt man nicht ganz raus, sag ich mal.
Dann würde ich sagen, treffen wir uns in 10 Jahren wieder. Oh. Und schauen, in was für eine Richtung sich entwickelt hat und wo wir oder wo ich natürlich auch gespannt bin, ist, ob sich das noch weiter entwickelt, dass Frauen eben sich auch frei fühlen oder überhaupt die Möglichkeit für sich selber sehen, auch einen Escort zu buchen und das frei von irgendwelchen Erwartungen da ihre Sexualität ausleben.
Was denkst du dann dazu, um eine Rückfrage zu stellen?
Ja, also ich finde es super spannend, was du sagst. Das ist eben, ich glaube schon auch, das kann ich bestätigen, dass man als Frau mit dieser Denken aufwächst, naja, wie, um Himmels Willen, wieso sollte ich dafür zahlen? Es wird mir ja genug angeboten, aber ist es wirklich so? Und vor allem, kann man dann auch wirklich seine Sexualität so frei ausleben? Und was du sagst, deswegen ist es interessant, dass es eben diesen Rahmen schafft, diese Begrenzung, die es sonst niemals gäbe im echten Daten, weil es dann immer ein Geben und Nehmen. Mhm. Und so kann man sagen, ich nehme jetzt auch nur mal.
Ja. Ja.
Also ja, ich bin sehr gespannt.
So eine Öffentlichkeitskampagne starten.
Ja. die Stunde ist ziemlich schnell vorbeigegangen. Vielen, vielen Dank, dass ich dich so ausquetschen durfte. Ich hoffe, wir lesen vielleicht auch noch mal was von dir. Auf Cheeks, an der Stelle wollte ich auch nochmal sagen, du bist ja proaktiv mit dem Thema auf uns zugekommen.
Ja.
Und da freuen wir uns immer sehr drüber. Deswegen, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der auch ein interessantes Thema hat, dann schreibt uns sehr gerne auf hello@getcheeks.com oder einfach über Instagram. Genau. Und dann sprechen wir darüber hier in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, Pascal.
Ja, danke auch.
Und bis bald.